At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Christ, compassion, community. These three characteristics connect all believers. Here at Christian Healthcare Ministries, we prioritize our shared faith-based values by offering programs for every Christian. Why? Because that every Christian is you. From flexibility in picking providers to the ability to personalize your care with affordable options, you'll see biblical unity in action as our members make a difference. Learn more by visiting chministries.org/solution.
Marco?
Ja?
Wir beginnen diesen Podcast mit einer traurigen Nachricht.
Oh nein. Ist das das Thema? Ja. Wir heute Morgen aufgestanden sind. Wir nehmen an einem Mittwoch auf. Ich habe das heute Nacht schon gesehen. Ich hatte das heute Nacht schon gepostet. Weil ich war sehr lange auf, weil ich habe The Bear gebinged für den anderen Podcast, in dem ich bin, die Quadrataugen. Und habe dann die Nachricht in der Nacht noch gelesen. Du heute Morgen.
Eine gute, geliebte Serie, die schon fast ein Freund und Wegbegleiter zu meinem Abschied auf Moviepilot war, hat das Gebäude verlassen. Die Acolyte wurde gecancelt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passiert ist. Dabei war sie doch die meistgeschaute Serie auf der ganzen weiten Welt.
Zweitmeistgeschaute
Serie auf der ganzen weiten Welt.
Aber gut, dass du das erwähnst, weil damit wird ja die Diskussion, die wir hatten, gesettelt aus dem Podcast. Offensichtlich war die Messung, die geschätzte Messung des, wie viel wird die geguckt? Ist es wirklich die zweitmeistgeschaute Star Wars-Serie überhaupt? Wir haben ja beide dafür plädiert, dass das nicht stimmt.
Ja.
Also, mein Thema war auch, aber ich glaube trotzdem, dass sie bei dem Teil, die sie gucken, also die sie wirklich gucken, deutlich beliebter ist, als man denkt, weil das Merch dazu war ja in 30 Minuten ausverkauft in USA. Also das machen ja nicht die Hater, die kaufen ja nicht einen 200-Euro-Helm und sich denken so, jetzt habe ich aber Bock, die Serie auch noch leer zu kaufen.
Auf jeden Fall, nicht mal The Power of Many konnte diese Serie retten, weil so viele Manys haben gar nicht zugeschaut.
Aber weißt du, was mich jetzt nie loslassen wird? Jetzt weiß ich nicht, mit wem, wie hast du gesagt, die Shrek am Ende redet.
Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe nur den Rücken gesehen. Es könnte jeder sein.
Ich glaube, es war Grogu. Das ist so meine Vermutung. Das ist so eine Ähnlichkeit.
Ich glaube, es war Manuel Neuer. So bin ich mir ziemlich sicher. Ich frage mich auch nach wie vor, was ist denn jetzt diese Tragödie von Darth Plagueis?
Das werden wir jetzt auch nie erfahren, ne?
Niemals. Und ich bin so traurig.
Ey, aber jetzt mal ehrlich, jetzt mal alle Spaß beiseite. Ich finde es wirklich ein bisschen schade. Hier unsere Kollegin Bea von Moviepilot hat zu Recht gesagt, sie vermisst, das verstehe ich, bin ich auch bei ihr, sie vermisst ein bisschen die Zeiten, in denen die erste Staffel nicht ganz so gut sein durfte. Weil das haben ja viele Serien. Das hat so ziemlich jede Star Trek Serie jemals. Es hat immer ein paar Staffeln gedauert, bis sie geil waren. Ich glaube, bei Discovery finde ich es genau nicht so, aber ist ja egal. Das stimmt bei sowas wie Star Trek, das stimmt selbst bei Sachen wie, weißt du, eine meiner absoluten Lieblingsserien ist ja Better Call Saul. Das sagen ja alle Leute so über die ersten drei Staffeln, oh, das zieht sich aber. Ich find's immer noch super geil schon ab der ersten Staffel, aber solche Serien werden nur besser. Und ich vermisse das auch, aber ich muss ja auch widersprechen gleichzeitig, weil ich der Meinung bin, früher hat aber eine Serie auch nicht 200 Millionen pro Staffel gekostet. Das ist ja was anderes.
Erstens das, und für mich gibt's halt einen Unterschied zwischen ich sehe Potenzial, zum Beispiel so eine Serie, kennst du Entourage?
Ja, ja, klar.
Genau, die haben sich die erste Season angeguckt und haben gesagt, ja, dieser Ari Gold-Charakter, der braucht wesentlich mehr Screentime die müssen ein bisschen das Soapige rausnehmen aus der ersten Season. Haben sie auch gemacht, haben sie halt zurückgebracht für die finale Season, war nur Soap. Aber man hat halt Learnings in der ersten Season. Was funktioniert gut, welche Charakterdynamiken funktionieren gut, welchen Schauspieler haben wir vielleicht eigentlich nur als Gast gehabt, aber der kommt so gut an, dass wir dem eine ganze Rolle auf den Leib schreiben. Das war bei Lost der Fall.
War auch bei Breaking Bad zweite Staffel so.
Ja, in Lost Season 2 wurde in Anführungsstrichen Henry Gale eingeführt. Und aus dem wurde, also der hat gleich einen Vertrag gekriegt für den Rest der Serie, ne? Mhm. Und weil Michael Emerson die Rolle so gekillt hat, der war super. Ich habe leider kein Potenzial bei The Acolyte gesehen. Muss ich wirklich, ich fand das Schauspiel furchtbar, ich fand die Story furchtbar, ich fand das alles inkonsistent geschrieben und scheiße. Aber wir reden heute nicht über die Acolyte.
Nee, jetzt muss ich was sagen. Jetzt versucht er hier die Überleitung, nachdem du mit einem komplett anderen Thema geöffnet hast. Jetzt sage ich auch noch was schnell dazu. Ich sehe schon das Potenzial in 2-3 Figuren. Wobei eine davon gestorben ist. Ich hätte wirklich gerne gewusst, wie das mit dem Bösewicht weitergeht. Ich würde sogar sagen, die Person, die aus der Hülle rausgeguckt hat, würde ich sagen, ich hätte gerne gewusst, wie die Serie damit umgeht. Weil dazu gibt's ja auch viel Bildvorlagen in Form von Comics und so weiter. Da kann man schon was machen. Ich hätte es gerne weitergesehen. Ich hätte gerne gesehen, dass sie aus den Fehlern der ersten Staffel lernen. So.
Ja.
Jetzt haben wir keine Überleitung, es tut mir leid. Ich habe eine Überleitung. Im Vorgespräch hast du gesagt, dass du heute auch die Longlegs in die Kamera hältst.
Der ist gut.
Du hast die Kamera, also nee, ich werde das nicht weiter kommentieren.
Ich habe ihm meine Beine gezeigt.
Es ist zum Glück ein Podcast und kein Witcast.
Ich habe ihm meine Beine gezeigt, weil ich es kann.
Weil du es kannst, weil du zu Hause sitzt und nicht mehr im Büro. Habe ich das nicht angedeutet? Habe ich nicht angekündigt, dass das passieren wird in deinem Abschieds-Livestream?
Weißt du, dass ich es genau deswegen gemacht habe?
Weißt du, was haben wir denn heute? Heute haben wir den 21. oder 20.
20. Ich hatte gestern Geburtstag.
20. August. Du hast deinen neuen Kanal Belief seit dem 16. August. Es hat 4 Tage gedauert, bis das passiert ist, was ich angekündigt habe.
Nee, ich hab's ehrlich gesagt nur aus Spaß gemacht, weil du das angekündigt hast.
Ja.
So. Weil in Jogginghose laufe ich eigentlich immer rum. Immer. Aber ja. Was uns zu Longlegs führt, das ist ein Film. Ich habe auch schöne lange Beine. Longlegs ist ein Film, der kam mit einem Hype, den ich anfangs gar nicht mitgekriegt habe, muss ich dazu sagen.
Nicht?
Nee.
Ach so, doch, natürlich. Ich weiß noch, dass ich dich auf den Hype aufmerksam gemacht habe.
Voll viele, also
weißt
am gleichen.
In diesem Podcast habe ich dir gesagt, das ist einer der Horrorfilme des Jahres. Es ging um Late Night with the Devil.
Mhm.
Also nur mal kurz Eigenwerbung. Wir haben ja sowohl über Acolyte lang und ausführlich geredet, aber wir haben auch über deinen bisherigen Lieblingshorrorfilm des Jahres geredet, Late Night with the Devil. Und da ging es darum, weil ich das ja so ballsy fand von dir, das jetzt schon zu sagen, weil es gibt ja noch so aussichtsreiche Horrorfilme für den Rest des Jahres, wie zum Beispiel Alien Romulus, über den wir letzte Woche gesprochen haben, und über den Film, über den wir heute sprechen, weil da hatte ich unmittelbar vor diesem Podcast, hatte ich den Trailer erst gesehen. Ich habe sofort zu dir gemeint, ja, aber hast du Longlegs nicht gesehen, diesen Trailer? Ich fand ihn richtig geil. Also der Trailer hat mich total gehuckt. Ich war sofort auf der Hype-Schiene. Und dann kamen ja die ersten Kurzreviews aus den USA schon. Und einer der meistgenannten Sätze war, es ist so der neue Schweigen der Lämmer.
Mhm.
Das ist ein sehr häufiger Vergleich. Und das ist ein sehr ballsy Vergleich. Weil Schweigen der Lämmer ist für mich eine 11 von 10. Der ist knapp nicht in meinen 10 Lieblingsfilmen überhaupt. Gehört aber eigentlich schon fast rein, so sehr liebe ich diesen Film. Die Erwartungshaltung war hoch. Der Hype war hoch. Und der war bei dir ab wann hoch, der Hype?
Ja, seitdem ich erfahren habe, dass das ein Manhunt-Film ist, in dem Nicolas Cage gejagt wird, muss ich sagen.
Ach ja, stimmt. Das Nick Cage-Ding war im ersten Trailer noch nicht mal zu merken. Das war auch geil.
Nee, mir wurde das erst gesagt, so von Sebastian, weil du hattest das erwähnt. Und dann meinte Sebastian, demnächst kommt die Longlegs-PV. Und ich so, was ist Longlegs nochmal? Und dann meinte er, das ist dieser Film, dieser viralen Marketing-Kampagne. Hast du das nicht mitgekriegt? Ich so, nee.
Obwohl ich es dir gesagt habe. Sag mal, können wir nochmal festhalten, dass du dir nicht sagst, merkst, wie ich dir erzähle.
Was hast du gesagt?
Ich habe dir von Longlegs bestimmt vor ihm erzählt, lange vor der Presseeinladung.
Das war gerade ein Gag, dass ich doch mal gesagt habe, was hast du gesagt. So. Auf jeden Fall.
Finde ich sehr lustig, ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich dann den Teaser gesehen und ich fand das auch ziemlich ballsy, dass sie den Killer nicht zeigen im Teaser.
Mhm.
Und anscheinend war die Marketingkampagne komplett genial. Also da wurden teilweise Telefonnummern auf Litfaßsäulen gehauen. Mhm. Und wenn du die angerufen hast, hast du eine automatische Sprachnachricht bekommen von Nick Cage als Longlegs.
Hast du den Teaser gesehen mit dem Puls?
Ja.
Nur zur Erklärung für euch da draußen dann. Die haben angeblich den Puls gemessen von der Hauptdarstellerin, als sie zum ersten Mal nicht nur im Film Nicolas Cage begegnet, sondern als sie ihn auch wirklich sieht beim Dreh. Genau diese Szene. Und haben parallel zu der Szene haben sie den Puls auch eingeblendet und wie er hochgeht von ihr. Im Nachhinein finde ich es ein bisschen, es klingt sehr für mich nach einem Marketing-Stunt, weil ja, ich habe weder gesehen, wo sie bei ihr den Puls messen, noch, ich meine, das war die fertig geschnittene Szene, ne? Das war jetzt nicht, wie sie es gedreht haben, so dass man wirklich das echt in echt abgleichen kann. Deswegen.
Du, das ist dieses Klassische, was die damals bei Paranormal Activity gemacht haben.
Das war geil. Das ist genial, das Marketing.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und ich glaube das auch, oder wie die Leute da abgedreht sind. Also auch hier nochmal zur Erklärung, das ist etwas, was mittlerweile viele Horrorfilme machen, dass man eine Infrarotkamera aufstellt oder Nachtsichtkamera im Kinosaal bei Testpublikum, denen den Film zeigt und dann damit angeben kann, guck mal, so haben die Leute reagiert. Ich kann es aber auch ein bisschen bestätigen, ich habe den ersten Paranormal Activity, habe ich mit Kopfhörern im Zug gesehen und habe ich auch ein paar Mal gezuckt.
Wirklich? Ich muss sagen, ich hab echt eine lustige Geschichte mit Paranormal Activity. Ich habe 3 Anläufe gebraucht, ja. weil ich 2-mal eingepennt bin.
Bei dem Film passt es aber auch irgendwie Thema, oder?
Ich finde Paranormal Activity unfassbar langweilig. Und ich habe gehört, dass der 2. tatsächlich wesentlich besser ist als der 1., weshalb ich dem nochmal eine Chance geben will. Aber den 1. fand ich so stinkend langweilig.
Wo hast du ihn gesehen?
Im perfekten Szenario eigentlich. Großer Fernseher, gutes Audio.
Gutes Soundsystem.
Ja, gutes Soundsystem bei einem Kumpel zu Hause, ja. der richtig damit geflext hat mit dem Film. Mhm. Und ich, okay, let's go. Und ich bin eingepennt. Ich habe ihn doch irgendwie nach einer Stunde gesagt, also wenn gleich nicht was passiert, meine Augen halten das, meine Augen werden echt schwer.
Du, mit Kopfhörern fand ich den heftig.
Also ich bleib dabei, was Found Footage Grusel angeht, hat mich Blair Witch Project damals total gekriegt, weil der war halt auch, da war dieses ganze Konzept noch so neu und da wurde halt so viel angedeutet und gar nichts gezeigt, dass du dir wirklich vorstellen könntest, das ist echt. So. Und was ziemlich geil sein soll, was ich nie gesehen habe und ich als Horrorfan, dass ich das nicht gesehen habe, ist ja eine Schande, ist Wreck.
Ach,
der
echt?
Der spanische, ja, der soll super sein.
Also du hast den amerikanischen dann gesehen, oder was?
Nein, gar keinen von.
Oh.
Ja, das soll richtig gut
sein.
Ja.
Ey, to be fair, ne, das klang jetzt gerade so begeistert von mir von Paranormal Activity. Das ist ein Film, den habe ich einmal in meinem Leben gesehen. Das ist eine Achterbahnfahrt, die du einmal guckst, wenn sie dich catcht und das war's. Den guckst du nie wieder. So geil ist der nicht. Aber Wreck, ich habe sowohl den spanischen als auch den amerikanischen gesehen. Amerikanisch ist gar nicht so schlecht. Das ist auch fast ein 1:1 Remake. Ich glaube, am Ende gab es ein paar Dinge, die auseinandergehen und da fand ich den spanischen effektiver. Nee, das ist echt einer der besten Found-Footage-Horrorfilme, die ich je gesehen habe.
Ja, sagen viele. Ich will den auch unbedingt sehen.
Wahrscheinlich ist es der Beste. Ich muss echt kurz drüber nachdenken. Ich bin halt ein Fan von Cloverfield, aber das ist ja mehr so ein Katastrophenfilm. Das ist ja kein Horrorfilm.
Ich bin auch ein Fan von Cloverfield und generell Found Footage. Ich fand auch hier Chronicles ziemlich gut.
Chronicle ist ziemlich nice, aber das ist immer jetzt ganz weit weg von Horror. Nee, Wreck ist sehr gut. Also ich habe beide gesehen, aber auch beide jeweils einmal. Die müsste ich jetzt nochmal ohne, keine Ahnung, ohne, ich guck's zum ersten Mal Brille, 10 Jahre später auch nochmal gucken. Wobei, ich meine, ich habe ein Remake gesehen und fand das immer noch super. Also nee, ich mochte Rex sehr und es wundert mich, dass du es nicht gesehen hast, weil ich weiß, dass es dir gefallen würde.
Ja, krass. Weißt du, was es dazu bringt? Du hast gesagt, es gibt ein amerikanisches 1:1 Remake. Ja. Es gibt auch ein 1:1 Remake von Psycho. Ja,
ja.
In Psycho, das Remake ist ja mit Vince Vaughn und das ist mega scheiße. Oder, aber das
weißt
Original,
du aber, wer diesen Film liebt?
Sag's mir.
Weißt du, welcher große Regisseur den besser findet als das Original?
Oh, sag dich Tarantino.
Doch, Tarantino.
Ja, nee, der scheiße. Sorry.
Der hat manchmal einen ganz komischen Geschmack. Ich meine, er hat auch seine Gründe wahrscheinlich dafür. Er ist aber auch kein Hitchcock-Fan.
Ja,
und das verstehe ich schon wieder nicht. Ich finde Hitchcock so bahnbrechend.
Aber egal. Jetzt kommt's. Wer war die Hauptrolle im Original?
Hier der, ich kann mir seinen Namen nie merken.
Anthony
also,
Perkins.
Nicht Hauptrolle, hä?
Anthony Perkins,
okay.
Anthony
aber
Perkins.
Norman, als Norman Bates dann.
Als Norman Bates,
ja,
genau.
Aber es ist ja nicht der Hauptrolle, es ist eine Nebenrolle.
Naja, es ist der Hauptantagonist.
Ja, aber genau. Es ist ja nicht Hauptrolle.
Genau, und das bringt uns dazu, sein Sohn ist der Regisseur von dem Film, über den wir heute reden.
Ach nee.
Doch.
Also Osgood Perkins. Oder Oz Perkins wird er gerne genannt, ne?
Ist der Sohn von Anthony Perkins.
Nein, verarsch mich nicht.
Doch.
Nicht. Übrigens, ich kannte Perkins gar nicht, weil ich habe nichts von dem gesehen vorher. Hast du andere Filme von dem gesehen?
Ich muss mal schauen, was er noch so gemacht hat.
Okay, dann muss ich kurz was Privates erzählen. Ich war mit meinem besten Kumpel in dem Film und habe Long Legs gesehen, auch eben wegen dem Hype und alles. Und wir sitzen so da und der Film ist zu Ende und die Credits laufen. Und er sagt so zu mir, also ich habe mal so einen Horrorfilm gesehen, an das erinnert es mich ein bisschen. Ich fand den nicht wirklich gut, hat er gemeint. Aber, also weder Long Legs noch den anderen, Black Coats irgendwas, den fand er nicht so gut. Aber das Ende hat es ein bisschen gerissen und hat zu Redebedarf geführt. Man hat drüber diskutiert und irgendwie wirkt in der Retrospektive der Black Coats irgendwas, ich muss mal gucken, wie der heißt, wirkte viel besser. Und das Witzige ist, es ist derselbe Regisseur und wir wussten das nicht zu dem Zeitpunkt, als wir das diskutiert haben. Wieso komme ich jetzt gerade nicht? Warte mal, da ist er doch gar nicht. Black Coats, da heißt er halt auf Deutsch einfach ganz anders.
The Black Coats Daughter.
Black Coats Daughter. Nee, ja, Perkins, ja.
Ich habe tatsächlich keinen Film von ihm gesehen bis dato. Mhm. Er hat aber den jungen Norman Bates in Psycho 2 gespielt.
Aber in Psycho 2?
Ja, es gibt ja von 1983 ein Sequel zu Psycho. Und der junge Norman Bates.
Ja, das war Osgood Perkins.
Ja, das war der Sohn von Anthony Perkins. Und jetzt hat er sich auch so ein bisschen rangewagt an einen Manhunt-Film. Mhm. Etwas, was wir meiner Meinung nach in letzter Zeit viel zu wenig kriegen. Mhm. So richtig gute Manhunt-Filme. Ich dachte damals, ich war sehr gehypt auf einen Film, der einen sehr guten Trailer hatte und dann unfassbar scheiße war.
Was?
Mit Michael Fassbender, The Snowman.
Snowman. Ja, auf den war ich auch gehypt. Aber weißt du warum? Erstens, weil Michael Fassbender. Zweitens, ich mag gute Schweden-Krimis. Mhm. War doch Schweden, oder? Irgendwie sowas. Also da war ich ein bisschen auf dem Girl with a Dragon Tattoo-Hype gerade. Drittens, das ist ja auch eine Romanverfilmung gewesen. Das Buch soll auch sehr gut sein. Und da war der Film ziemlich scheiße. Und dann hat man sofort rausgefunden, dass der Regisseur auch nichts mehr mit dem Ende, mit dem letzten Cut zu tun hatte. Und das hat sehr viel erklärt, weil es ist super viel rausgeschnitten. Und deswegen ist der Film unglaublich random.
Ich fand den so unfassbar scheiße. Also
ja, ich fand den auch nicht gut.
Ich kann es gar nicht fassen.
Ich fand den sogar albern geradezu mit diesem Schneemann. Also bitte, als ob der jetzt so hingebaut hätte. Es war ja albern, es war wirklich wie eine Parodie von sich selbst. Wie da immer der Schneemann steht und guckt, als würde er wirklich gucken. So.
Ja,
entweder ihr macht jetzt was Übernatürliches draus oder es ist wirklich der albernste Serienkiller, von dem ich je gehört habe.
Ja. Das bringt uns zu Longlegs. Longlegs, Longlegs auch, könnte man den Serienkiller auch als albern bezeichnen, immerhin ist es Nicolas Cage.
Ja, ich hau jetzt
einfach mein Kurzfazit raus.
Ja.
Er hat mir richtig gut gefallen. Er hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich fand, der war sau atmosphärisch. Zum Vergleich ist das der neue Schweigen der Lämmer. Ich glaube, es wird lange dauern, bis wir überhaupt je etwas kriegen, was an Schweigen der Lämmer rankommt. Also Schweigen der Lämmer ist eine ganz eigene Klasse. Deswegen ist es für mich nicht Schweigen der Lämmer. Mhm. Aber er nimmt sich Sachen aus Schweigen der Lämmer und Sachen aus Hereditary und schmeißt die so ein bisschen zusammen. Und diesen Genre-Mix fand ich persönlich ziemlich geil. Mhm. Das habe ich auch nicht gedacht, dass er in die Richtung geht. Aber das hat mir dann überraschend gut gefallen. Mhm. Und die Performances, gerade von unserer jungen Hauptdarstellerin wie Micah Monroe, die fand ich echt stark. Es war auch nach Ewigkeiten wieder so eine Figur, die mich dann schon so ein bisschen an Clarice Starling erinnert hat, in der Hinsicht, dass sie so jung ist und sich noch durchkämpfen muss. Nur sie hat noch viel mehr eine Connection zu dem, den sie jagt. Das hatte ja Clarice mit Buffalo Bill überhaupt nicht. Und Ich war hin und weg. Ich war hin und weg von den Long Takes. Die Atmosphäre. Aber hat sich ein bisschen schmutzig gefühlt, muss ich sagen. Es gibt so ein paar Szenen, wo nicht mal was Schlimmes passiert. Ich finde, allein ihr Zuhause ist so trist, ist so unangenehm und auch so abgelegen. Das hat mich erinnert an die Serie Hannibal und die Art und Weise, wie Will Graham haust.
Ja.
So, und ich finde, der hat ein richtig gutes Feeling, richtig guten Vibe. Und Nicolas Cage, ich glaube, über den müssen wir heute noch ein bisschen länger sprechen. Deswegen spare ich mir meine Meinung zu Nicolas Cage in diesem Film jetzt noch.
Über Nicolas Cage darf man echt nicht so viel verraten. Das machen wir dann vor allem im Spoiler-Part. Aber wir müssen, ich glaube, wir können am Spoiler-Part können wir die große Frage nochmal von Community in den Raum stellen. Nicolas Cage, good or bad?
Sorry, das ist für mich noch nie eine Frage gewesen, er ist großartig.
Wir hatten einen ganzen Podcast darüber, wenn du dich erinnerst. Wir haben ein Ranking gemacht über Nicolas Cage, good or bad.
Er ist ein phänomenaler Schauspieler, nur weil er auch in scheiß Filmen mitspielt. Seine Performance ist immer episch. So, also, und selbst wenn er overacted, niemand macht das so wie er. Der hat so den, zum Beispiel, das Konzept von Face Off hat er ja nicht mal verstanden in seinem Schauspiel. Was witzig ist, weil wenn du den Film schaust, John Travolta ist auch ein Overactor und John Woo ist der krasseste Over-the-Top-Regisseur. Dass sowas bei rauskommt, ist natürlich geil. Ne? Und John Travolta, von dem Zeitpunkt an, wo er Caster Troy spielt, probiert er, wie Nicolas Cage zu spielen. Und er betont Sachen wie Nicolas Cage und er macht die Gesichter wie Nicolas Cage. Aber wenn Nicolas Cage Sean Archer ist, dann spielt er einfach wie Nicolas Cage hoch 40. Und das ist das Witzige. Er spielt gar nicht wie John Travolta. Ich weiß nicht, ob dir das hier aufgefallen ist. Er spielt nie wie John Travolta.
Er spielt wie Nicolas, also er spielt halt Nicolas Cage auf einmal traurig. Weil das ist der Unterschied für ihn.
Ja, genau.
Die Gefühlslage ist anders, aber die Figur ist dieselbe.
Es ist Nicolas Cage. Und das ist so witzig. Erst recht, die Szene, wo die beiden sich halt treffen und du siehst, John Travolta ist halt Caster Troy und er spielt halt wirklich Caster Troy. Da hat Nicolas Cage gesagt, nee, ich mach stattdessen und ja, mega.
Ja, überhaupt, geil. Das hätte, als er auf diesem Drogentrip ist, so hätte das doch John Travoltas Sean Archer nie gemacht.
Nee,
oder so durchgedreht.
Nee, selbst die Szene im Knast, wo er den einen zusammentritt, dann lacht und immer wieder weint und immer wieder lacht und immer wieder weint und das ist die epische Szene der Filmgeschichte. So, ich bin der festen Überzeugung, weißt du noch, wie Caster Troy eingeführt wird in dem Film?
Ja, klar. Also mit seinem Bruder redet, als er zu einem Privatjet geht. Ach nee, Quatsch, Entschuldigung, das ist nach dem Priesterding, natürlich.
Also genau.
Nee, eigentlich stimmt das auch nicht. Die Einführung ist, dass er durchs Zielfernrohr schaut.
Ja, stimmt, aber ich meine, seine erste richtige Rolle abseits vom Flashback. So ist Halleluja.
Das ist direkt das nach dem Flashback, ja.
Halleluja. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Musik hat niemand gespielt, die kommt einfach natürlich, wenn Nicolas Cage so auftritt. So, also das ist der Theme-Song von Nicolas Cage, wenn er das Set betritt.
Haben sie erst in der Post dazu gemacht.
Genau.
passt doch jetzt ganz gut zu Longnecks, weil so viel kann man verraten. Das erste Mal, dass man ihn sieht, singt er auch, weil es ist Nicolas Cage. Wenn du bis dahin nicht kapiert hast, dass du Nicolas Cage mitspielst, ab dem Moment, an dem er anfängt zu singen, dann merkst du, ich finde tatsächlich, man merkt seine Stimme nicht sofort, aber als er anfängt zu singen, war ich sofort, okay, das ist der aus Rock, das ist der aus Face Off, das ist genau der Nicolas Cage. Ja. Nee, das Good or Bad kann man schon, ich finde, man könnte zumindest in den Film, für den Film diagnostizieren, ob das jetzt hier Good or Bad war, was Nicolas Cage gemacht hat. Für den Film.
Ich fand's gut. Ich fand's wirklich gut.
Und da unterscheiden wir uns einfach.
Ich finde 5% mehr Cage und es wäre zu albern gewesen. Aber ich finde, er hat gerade immer, bevor es eine Farce wurde, sich noch beherrscht.
Ich bin bei der Farce und zwar von, also ziemlich genau von Anfang an. Dieser Podcast muss ja eigentlich so unter der Überschrift stehen, Hype oder Overhyped oder wie ich es nenne, Lügen haben Longlegs. Ist es etwas, was wir uns jetzt einreden, dass der geil ist oder nicht? Ich meine, natürlich kann man ihn gut finden, weil es gibt eine Sache, da bin ich absolut bei dir von dem, was du gerade gesagt hast, die Kamera. Ich glaube, die Kamera ist super.
Und der Sound.
Der Sound ist gut gemacht, aber ich glaube, die Art, wie der Film Horror erzeugt, ist für mich unglaublich eigentlich prätentiös. So ähnlich wie bei Conjuring, wie bei diesem Film. Funktionieren sie? Ja. Also man sitzt drin, der Jumpscare kriegt einen, selbst wenn man ganz genau weiß, dass er jetzt passiert. Genauso ist es bei Longlegs auch. der Jumpscare kommt, du ahnst, dass er kommt, es wird delivered oder es wird ein Jumpscare angedeutet und dadurch, dass dann keiner kommt, ist es halt so, dass es trotzdem, diese Anspannung wird hochgehalten und zwar durchgehend. Long Legs hält die Anspannung sehr weit oben. Wie eben so diese Conjuring-Filme von mir aus auch. Aber ich blicke auf beide herab. Ich mag diese Filme nicht. Natürlich hat das auch so ein bisschen mit dem Schweigen-Lämmer-Vergleich zu tun. Der ist einfach im Raum. Jetzt könnte man natürlich sagen, der Film kann nichts für die Reviews, die er kriegt. Aber er bedient sich so offensichtlich bei Schweigender Lämmer.
Ja,
von der Konstellation, auch von der Aufmachung her. Das hat der Film sich schon selbst zuzuschreiben, dass er diesen Vergleich standhalten muss. Jetzt bin ich aber, was Manhunt-Filme angeht, anderer Meinung als du. Ich finde, es hat nach Schweigender Lämmer nur 6 Jahre gedauert, bis ein vergleichsweise guter Serienkiller-Film rauskam.
Sieben.
Ja, das war 97, oder? Oder 7? Nee, Quatsch, das war sogar 95. Ich glaube, 7 war 95. Das heißt, Schweigender Lämmer war 91. Das war sogar nur eine WM dazwischen. Also nur 4 Jahre. Also es ist gar nicht so lange her. Aber ich finde, seit 1995 ist kein Serienkiller-Film mehr an 7 herangekommen.
Ja, das stimmt. Ich überlege gerade, ich mochte auch noch, den kannst du nicht wirklich damit in einen Ring werfen, weil der auf wahren Ereignissen beruht, aber auch von Fincher. Ich mochte Zodiac. Zodiac war wirklich super. Mhm. Ich finde wahrscheinlich mein Lieblings-Manhunt-Film der Neugeschichte, und das ist tatsächlich für mich ein halbes Meisterwerk, ist Prisoners.
Mhm. Oh ja, stimmt. Oh ja, Prisoners ist gut.
Prisoners ist für mich wirklich Wahnsinn. Ja. Also das ist so ein Film
von Denis Villeneuve.
Der mich alle gemacht hat. Ich muss sagen, weißt du, was mich am meisten fertig gemacht hat am Film? Und das ist nicht
das
mal
ein Ende? Jackman?
Nee, ist nicht mal ein Spoiler, sondern der Anfang. Es geht ja da auch um darum, dass Kinder verschleppt werden. Mhm. Und Hugh Jackman ist der Papa von der einen Tochter, die verschleppt wird und nimmt dann so ein bisschen das Gesetz in die eigene Hand. Aber es ist kein Rachefilm in der Hinsicht. Es ist ein investigativer Thriller. Mhm. Und was ich so schlimm fand, war, wie echt mit dieser Entführung umgegangen wurde. Mhm. Und zwar, das Kind ist einfach weg und wir sehen es nicht, wie es passiert. Aber wir sehen in Hugh Jackmans Spiel, er guckt erst auf dem Spielplatz, dann geht er in das eine Haus, dann klingelt er bei den Nachbarn und du merkst, dass er von Station zu Station nervöser und ängstlicher wird, bis diese Hilflosigkeit da ist. Und ich sag's dir, diese Hilflosigkeit hat sich auf mich übertragen. Mhm. Weil die Kinder sind einfach weg.
Ja.
Und das ist ja das Schlimmste, was der Familie passieren kann, ist, die Kinder sind weg.
Das war nicht gut.
Ja. Und diese Panik,
ja, ich finde, kommt auch nicht an 7 ran, aber wahrscheinlich, jetzt wo du ihn erwähnst, finde ich der beste Manhunt-Film wieder seit 7. Also Prisoners habe ich auch nur einmal gesehen, ich müsste noch mal ein zweites Mal gucken, um nochmal so abzugleichen, Prisoners, aber ich glaube nicht, dass er schlecht gealtert ist, der ist fantastisch.
Darf ich dir sagen, dass Prisoners meine erste Blu-ray war?
Deine erste Blu-ray?
Ja.
Das ist aber spät, oder?
2013, ja. Ja. Und,
muss ich selber überlegen, wann habe ich denn, ich habe bestimmt noch lange DVDs geholt.
Deswegen, ich habe sehr lange DVDs geholt. Meine erste war Prisoners und ja, hasst mich alle, Prometheus.
Wieso kann man noch machen? Sieht doch gut aus.
Ja.
Also den will man doch auf Blu-ray sehen.
Ja, ja, voll.
Also wie anders denn? Naja, ich schlage mal jetzt die Brücke zu Longlegs. Also erstmal diesen Hype, diesen anderen Film hält er schon mal nicht stand. Das kann man schon mal festhalten. Dafür ist er nicht eigenständig genug. Du sagst es auch schön, die Mischung stimmt eigentlich. Es ist super inspiriert von Schweigender Lämmer und mischt ganz viel Hereditary dazu. Und Hereditary ist für mich ja wirklich so der beste Horrorfilm der letzten 20 Jahre.
Ja, und Hereditary ist für mich der beste Horrorfilm seit The Shining. Und The Shining ist mein Lieblingshorrorfilm.
Ich war übrigens
im Kino.
Nein, also sorry. The Thing zum Beispiel.
Ja, aber ich rede wirklich von dem Horror, der dich kriegt. Also der wirklich...
The Thing kriegt mich.
The Thing liebe ich und gucke ich und sage, boah, ist das geil. Ja? Hereditary hat mich vernichtet. Weißt du, Hereditary?
Ja, ja, aber das ist eine andere Art von Horror dann, aber es ist ja trotzdem Horror. Also ich weiß nicht, da tue ich mich schwer. Ich finde, das sollte man nicht so sehr auseinander differenzieren.
Yeah. Ich muss übrigens sagen, ich war jetzt The Shining das erste Mal im Kino gucken.
Ach so, wieso? Wieso lief der im Kino? Einfach so?
Ja, im Kant-Kino in Berlin zeigen die zurzeit richtig viele Kult- und Klassikerfilme. Die haben Inglourious Basterds auch nochmal gezeigt. Die zeigen jetzt demnächst, glaube ich, Der Pate und Der Pate 2.
Ja, Der Pate läuft hier auch ein paar Programmkinos. Aber ich habe diese 4K Blu-ray, diese neue, zu Hause. Dann würde ich eher die schauen, glaube ich. Aber vielleicht zeigen die auch genau die Version im Kino.
Na, die zeigen auf jeden Fall ziemlich gute Filme zurzeit. The Thing lief auch wieder. Lustig, dass du es erwähnt hast. Und The Shining. Und ich bin mit Sebastian reingegangen. The Shining ist ja mein Lieblingshorrorfilm und der ist in meiner Top 10 meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Und es gibt keinen Film wie The Shining. Und im Kino den zu sehen, war ein Genuss. Aber dieses Kino hatte keine Klimaanlage. Und Sebastian und ich, wir sind gestorben. Wir haben an unseren Sitzen geklebt, weil es war einfach einer der heißesten Tage letzte Woche in Berlin. Es waren 37 Grad oder so und wir...
Das ist auch ein bisschen antiklimaktisch zum Ende des Films.
Ja, weißt du, zum Ende, weißt du, waren wir so, boah, wir würden so gerne mit Jack Nicholson tauschen. So.
Übrigens, auch das macht wieder diese Horrorgeschichte so schwierig. Da Schweigende Lämmer in der Filmgeschichte als Psychological Horror Thriller definiert ist, ist es auch ein Horrorfilm. Und den finde ich besser als Shining. Also jetzt nichts gegen Shining, aber wenn ich mich entscheiden muss zwischen Schweigende Lämmer und Shining, überlege ich nicht mal für eine Millisekunde, welchen Film ich mitnehme. So, das ist halt... Es ist ein Genre, das ist sehr vielfältig.
Ja, voll.
Und da zählt jetzt natürlich auch Longlegs rein. Und vom Konzept her, von mir aus kann das auch gut geklaut, ist besser als schlecht neu erfunden. So, da bin ich überall dabei. Aber ich, weißt du, wie lange es gedauert hat bei dem Film, bis ich wusste, oh, ich glaube, er gefällt mir nicht. Was glaubst du, wie lange es gedauert hat? Rate mal.
Die Introsequenz könnte dir gefallen haben.
Das ist schon in der Introsequenz, habe ich es gewusst. Weißt du warum? Komm, du kennst mich doch. Was stört mich an Horrorfilmen? Ich hab's schon gar schon gedroppt.
Ach so, du meinst das laute Geräusch am Anfang?
Nö, nicht das laute Geräusch, sondern billiger Jumpscare. Ich mag Jumpscares, wenn sie gut sind. Wenn sie zum Beispiel wie in Romulus, du hast die Kamera fährt irgendwo hin und es bleibt im selben Schnitt und dann kommt was ins Bild rein und du erschreckst deswegen. Und der Ton hat es aber auch nicht zu sehr vorhergesagt, sondern erschreckt dich einfach wirklich in dem Moment. Solche Jumpscares mag ich, wenn sie atmosphärisch sind. Und nicht forciert werden dadurch, dass du zum Beispiel die Musik genau schon so dass der Ton, die Soundkulisse genau drauf hinarbeitet und dann ein Umschnitt passiert. Du schneidest rein auf ein anderes Bild, um so den Jumpscare zu erzeugen. Das funktioniert, so wie eine Achterbahn auch funktioniert, aber es ist relativ billig, so wie jemanden den Berg runterschubsen auch relativ billig ist, damit er dieses Achterbahngefühl kriegt. Und so ist es bei Longlegs. Der allererste Jumpscare ist schon nach einer Minute oder zwei. Und da wusste ich, das ist jetzt die Art von Horror, schade. Ich habe mir jetzt wirklich mehr erhofft. Also zum Beispiel in Schweigen der Lämmer kommt komplett ohne Jumpscares aus, meine ich.
Das scheide ich auch.
Ja, siehst du? Und die Hereditary hat zwei und die siehst du im Trailer. Und die funktionieren trotzdem, wenn du sie nochmal siehst. Da kommt dieser Jumpscare und dann wird diese unangenehme Situation durch die Performance von irgendjemand anderem wird nochmal so auf die Spitze getrieben. Und da dachte ich, oh nein, oh nein. Ich bin jetzt schon auf der Overhype-Schiene. Ich wusste es nach einer Minute. Ich wusste nach einer Minute, mein ganzer Hype war weg. Ich war so gehypt auf den Film. Ich hatte wirklich Bock. Ich meine, ich wurde wenigstens dadurch entlohnt, ich mag die Atmosphäre total, weil sie eben Schweigende Lämmer und Hereditary miteinander verheiratet. Die Kamera sieht geil aus, gar keine Frage. Ich mag auch, dass Sachen lang stehen bleiben. Dann kommt halt leider der billige Umschnitt für den Jumpscare, aber ansonsten bleibt alles lange stehen. Sowas liebe ich. So ähnlich, weißt du, ich würde es mit Smile vergleichen von letztem Jahr. Das ist ein Film, der ist relativ konventionell, der ist relativ arg geklaut von The Ring, aber... Ich mag, dass die Kamera sich viel Mühe gibt und dadurch ist der Film einfach zwei Nummern besser, auch wenn der ganze letzte Akt blöd war. So und so ähnlich geht's mir, also fast genau gleich geht's mir mit Longlegs. Ist er ruhig richtig scheiße oder so? Finde ich nicht. Nee. Ich finde, den kann man gut gucken, auf jeden Fall. Und bei den vielen Scheißhorrorfilmen, die es auf der Welt gibt, ist das einer der besseren und ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn man Lust auf diese Atmosphäre und auf diese Bilder hat. Ich bin aber eher in der Fraktion, die uns komplett overhyped sieht und ich war am Ende wirklich enttäuscht und ich sehe schon, wir müssen ein bisschen reinspringen, warum das so ist. Selbst bei der Kamera gibt es so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Ich finde das auch so pretentious, wenn du so den Bildausschnitt immer veränderst, was eigentlich ein ganz cooles Stilmittel ist, aber wenn es nicht echt aussieht. So, das ist ein Film, der ist digital gefilmt und die haben halt einen Grainfilter drauf gemacht, damit das aussieht wie Filmmaterial. Und es wirkte wirklich wie, wenn ich das auf Instagram so ein Preset nehme.
Na, das ist
so. Also so ein digitales Preset. Nee, doch. Also wenn man wirklich, wenn es wirklich auf der großen Leinwand sieht, wenn du es vergleichst zum Beispiel mit Knives Out. Nur mal ein Beispiel.
Oh.
Knives Out, nee. Knives Out, jetzt erstens mach nicht so ein blödes Gesicht. Es geht jetzt um die Kamera. Knives Out, da hat Steve Yedlin, der für mich einer der besten Kameramänner der Welt ist, der hat einen eigenen Algorithmus programmiert, damit das Material, sich das digitale Filmmaterial, verhält wie Filmmaterial. Dann ist auch die Überbelichtung zum Beispiel anders in den Räumen und so. Du kannst selbst als Profi, könntest du auf einen Frame von Knives Out schauen und kannst nicht mit Sicherheit sagen, ob das digital oder analog ist.
Hm.
Das ist perfekt gefaked. Bei Longlegs ist es das nicht. Ich bin nicht mal so gut darin, Filmmaterial zu identifizieren. Wirklich nicht. Aber das ist ein sehr künstlicher Grain, der nicht echt ist. Wenn du es vergleichst mit einem Film, der so viel Grain hat wie Aliens zum Beispiel von Cameron, weil alles so dunkel ist, hat es super viel Grain auf dem Filmmaterial. Das sieht einfach anders aus. Also sorry, davor brauche ich, also mit der Lupe siehst du es sowieso, aber ich habe das mit bloßem Auge gesehen. Das ist so, ich kann dir das, wenn ich das jetzt selber nachbaue in Premiere, in Adobe Premiere Pro, dann sieht das so aus. Aber das ist nicht gut. Das ist nicht wirklich gut. Das ist eher so, ich wäre gern alt. Also da bin ich der festen Überzeugung. Und da kannst du jetzt zehnmal, oh, ich mag aber Rian Johnson nicht. Das ist nicht das Problem. Ich rede hier von wie fake ich analogen Film. Und da kann der Film natürlich nicht mit Steve Yedlin mithalten. Das ist halt. Und es geht ja nicht um Steve Yedlin. Andere faken das ja auch ziemlich gut. Ich bin ja eher der Meinung, embrace lieber digital. Weißt du, die schönsten Filme der letzten Jahre sind alle digital gewesen. Ob es jetzt Dune ist oder von mir aus Blade Runner 2049. All diese Filme, die sind digital gefilmt und die sehen unfassbar aus. Aber die haben halt nicht diesen Fake Grain drauf. Du kannst Fake Grain drauf machen, aber dann musst du es gut machen. Und das macht der Film. Der macht zu viel Grain drauf und der sieht nicht echt aus. So, das ist das eine, ne? Das ist so, da habe ich schon ein bisschen Probleme damit. Er hat so eine Grindhouse-Stimmung, die so ein bisschen aufgesetzt wirkt mit den Needle Drops und so. Das, so ein bisschen bei Grindhouse, also wirklich bei dem Grindhouse von Rodriguez und Tarantino. Es wirkt nicht komplett echt, aber bei den beiden ist es halt echt her, weil sie wieder auf Filmmaterial gedreht haben, weil sie wirklich Scheiße gemacht haben. Die haben es ja niemals digital gedreht. So, und die haben ja mit der Hand, haben sie ja so Löcher mit Zigaretten, haben sie Löcher ins Filmmaterial und so reingemacht, damit das echt aussieht.
Mhm.
So diese Liebe zum Detail, diese greifbare Liebe zum Detail hat halt für mich jetzt in Longlegs nicht. Aber to be fair, Horrorfilme sind günstig produziert. Deswegen sind sie auch so effizient, wenn sie dann mal erfolgreich sind im Kino wie Longlegs und spielen das X-fache ein von dem, was sie gekostet haben. Und das geht halt auch manchmal nur, wenn man das halt genauso macht. Weil ein Grindhouse zum Beispiel war ja ein Flop an den Kinokassen und hat denen nicht das Geld wieder zurückgebracht. Deswegen, nee, ich bin bei Look und Feel nicht ganz abgeholt bei dem Film. Aber die Kamera ist schon gut.
Und ich finde auch der Szenenaufbau ziemlich gut. Wir haben richtig lange Szenarien, wo wir lange Takes haben, wo wir einfach nur mit Atmosphäre spielen. Es gibt eine Sequenz bei ihr zu Hause erneut, wo ein Klopfen allein etwas Unfassbares wird. Und auch der Verzicht von Soundtrack und so weiter in dieser Sequenz. Und wenn sie rausgeht, dass ihr die Kamera folgt, man spielt dunkel, man spielt sehr häufig mit dem, was im Hintergrund passiert. Tatsächlich gibt es eine Sache, die man im Hintergrund sieht, die Sebastian erst beim zweiten Mal aufgefallen ist. Ich habe den kein zweites Mal geguckt, aber das macht es irgendwie noch spannender, deswegen will ich ihn fast noch ein zweites Mal sehen. Hat sich da schon Gedanken gemacht, was man da für Sachen sieht, kurz im Frame, aber wirklich blink and you miss it.
Kann man es verraten oder ist es ein
Nein.
Spoiler? Dann sag's im Spoiler-Part.
Ja.
Das würde mich interessieren, ich weiß nicht, wovon du redest.
Ja, deswegen.
atmosphärisch, ich wünschte, der Film hätte mir mehr gegeben, weil auch, wie gesagt, nach dem Trailer, ich war da schon komplett, ich wäre dafür bereit gewesen. Fuck it, wie viel es geklaut ist. Aber ich weiß nicht mehr, was du jetzt geantwortet hast auf meine Frage. Hast du irgendwas anderes von Osgood Perkins gesehen, außer dass er in Psycho 2 mitgespielt hat?
Nein.
Auch nicht. Bist du jetzt interessiert?
Ja, tatsächlich schon. Ich bin
interessiert. Also diesen Black Coat's Daughter? Würdest du den anschauen? Die Tochter des Teufels oder sowas?
Ich würde mir seine Filme angucken. Ich habe gesehen, dass der nächste Film, den er macht, der kommt 2025 raus und heißt The Monkey.
Stimmt, ja, ja, The Monkey. Ich habe den Trailer gesehen, da kamen wir gerade
raus. Gibt es einen Trailer?
Ich glaube schon. Oder ich habe die Ankündigung gesehen, aber ich habe mir das wirklich gerade erst, habe ich das erfahren. Und es muss nach, ja, es gibt einen Teaser. Es gibt einen Teaser, den man fast nichts sieht, aber sie werben halt damit, dass es der Typ ist, der Longlegs gemacht hat. Und der sieht aber auch schon wieder so fake 70er aus. Hast du ihn gefunden? Geht auch nicht mal eine Minute tatsächlich. Aber ja, The Monkey ist am Start. Ja, wie gesagt, ich bin insgesamt eher abgeturnt, aber ein Grund, warum ich auch angeturnt war für den, nee, das ist jetzt falsche Wortwahl, warum ich hyped war für diesen Film, ist die Hauptdarstellerin ist aus It Follows. Und wenn ich eine Top 5 der besten Horrorfilme der letzten 20 Jahre mache, ist bei mir It Follows dabei. Ich liebe It Follows. Und der hat ja auch eine ähnliche Idee mit der Kamera, also dieses lange stehen lassen, dass er wirklich auch hier bei It Follows, dass der Horror eben nicht durch Umschnitt passiert, sondern dass du einfach konsequent mit der Kamera drauf bleibst. Das liebe ich an gut gemachten Horrorfilmen. So wie das Waisenhaus hat ja auch diese berühmte Szene mit dem Gucken an die Wand und die Kamera geht dann immer so mit und geht dann immer so schön. Weißt du noch die Stelle, wo die Kamera hin und her schwenkt, wenn sie dieses Spiel spielt? Sowas liebe ich. Das ist für mich die beste Form von Horror, die man sich vorstellen kann. Und für mich eine Ikone dieser Art von Horror ist halt Micah Monroe. So wie die das da gespielt hat. Und die macht das auch, also mit das Beste in Longlegs ist für mich definitiv Micah Monroe, immer wenn sie heult. Und sie macht das sehr viel. Aber sie kann das so gut. Als würde jetzt gerade jemand außerhalb des Frames so eine Zwiebel unter die Nase halten. Sie kann das wirklich auf Kommando. Ich bin beeindruckt davon.
Ja, ich mag sie. Ich mag sie ja generell. Ich finde, der Film hat auch ein paar Tropes, die aber überraschend gut funktionieren. Ich meine, sie ist die gedamagte Ermittlerin. Mhm. Wir haben ihren Vorgesetzten, der wirklich auch noch immer am Rauchen ist und ihr noch irgendwie dieser Classic Cop Boss und so weiter. Aber das zieht bei mir. Das hat auch, der Film hat auch nämlich auch Noir-Allüren.
Ich muss gerade drüber nachdenken. Bei mir kam es alles so rüber, als würde ich jetzt über so einen 70er-Jahre-Grindhouse-Film reden. Und das tut es ja auch teilweise. Also in den Flashbacks ist der Film so. Mhm. Aber natürlich in der Gegenwartshandlung nicht. In der Gegenwartshandlung drückt er dir noch mehr ins Gesicht, dass er wie Schweigen ja Lämmer in den 90ern spielt, als man sich überhaupt vorstellen könnte mit dem Bild im Hintergrund. Da musste ich hatte das Gefühl, es hat, also vielleicht liegt es auch an deutschem Publikum, aber es hat ein bisschen für unfreiwillige Lacher gesorgt im Kinosaal, wenn die ganze Zeit so prominent Bill Clintons Gesicht als Präsidentenporträt im Büro des Chefs an der Wand hängt, was aber normal ist, dass gerade bei einem FBI-Director natürlich hängt das Porträt des Präsidenten, des aktuellen Präsidenten an der Wand, das ist halt so. Und wenn es in dem Fall Bill Clinton ist, der so ein bisschen creepy in die Kamera schaut, also man hat einfach heute einen anderen Kontext dazu, finde ich. Mhm. Weißt du noch im Trailer von Red Hulk? Nicht Red Hulk, von Captain America?
Oh.
Im neuen?
Ja.
Weißt du, was man da im Hintergrund sieht?
Nee.
Ach so, das ist geil. Geiles Easter Egg. Das sieht man im Trailer. Das finde ich, okay, Chapeau Marvel, nicht schlecht. Erinnerst du dich noch an, oh, welcher Film war das? In welchem Film hat Leslie Nielsen den Präsidenten von Amerika gespielt?
Den Präsidenten von in Scary Movie.
In Scary Movie, doch. Drei oder vier, ne?
Drei und vier.
Okay. Mhm. Er hat den Präsidenten gespielt, weißt du? Und im Hintergrund, also hinter ihm hängt ein Porträt von einem anderen Präsidenten, ne? Mhm. Weißt du noch, welcher Präsident das war, der hinter ihm hing? Mhm. Das war Harrison Ford aus Air Force One.
Ah, echt?
Das war Harrison Ford. Der Film hieß Air Force One, oder? Der mit Gary Oldman.
Ja, ja, der ist super.
Ja, genau. Das war der. Und das war halt das geile Idee. So. Und im Trailer, man sieht es schon im Trailer von Captain America Brave New World. Mhm. Ist der Brave New World?
Ja, ja.
Ist ja noch so, ne? Da siehst du ja auch natürlich Harrison Ford als Thunderbolt Ross als Präsident.
Yeah.
Und hinter ihm hängt ein Porträt von Leslie Nielsen.
Nein.
Doch, aber leicht unscharf. Also so, dass es halt nicht zu sehr stört.
Das
nicht, dass es zu
google
Comedy
ich
ist.
Jetzt.
Das kannst du sofort, I shit you not.
Das google ich jetzt, das glaube ich dir nicht.
I shit you not.
Leslie Nielsen, okay. Das ist nicht wahr. Das ist unmöglich, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie witzig. Ja. Oh, das ist ja super.
Aber man muss auch zugeben, so dass es nicht auffällt, wenn man es nicht weiß, was es ist.
Ja.
Dann ist es schon wieder okay. Auch wenn das jetzt ein Gag ist, der mich sehr aus dem Film reißen wird, weil jetzt achte ich drauf. Aber so als Easter Egg finde ich das eine ganz nette Idee. Kann man schon sagen, oder? Ich kann an der Stelle auch immer noch empfehlen, wenn ihr viel lachen wollt mit Harrison Ford, ich sag's ja immer wieder, und wir müssen mal irgendwann, bei der zweiten Staffel müssen wir, nee, die ist auch bald. Aber ich kann's nur noch mal sagen, du musst Shrinking schauen mit Harrison Ford. Du musst das gucken, glaub's mir. Apple TV, Shrinking, glaub's mir. Beste Dialoge, die er je gelesen hat, wie er gesagt hat. Was natürlich Quatsch ist, weil es gibt auch Raiders of the Lost Ark, aber hey.
Ich muss einfach gerade drüber nachdenken, was für ein brillantes Comedy-Genie Leslie Nielsen war.
Ja.
Leslie Nielsen war der King. Kennst du das Interview, wo er nicht aufhört, ein Furzkissen
zu benutzen? Das macht er in mehreren Interviews. Das hat er ja nicht nur einmal gemacht, diesen Gag bringt er immer. Das ist ja wirklich, das ist eigentlich so ein billiger Gag, aber weißt du, die große Kunst von Leslie Nielsen ist, dass er immer dieses Straight Face bewahrt.
Ja, 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 er hat dir die albernsten Sachen gesagt, aber das mit einem sehr seriösen Gesichtsausdruck. Und das ist halt das Lustige. Ich muss halt bei Die nackte Kanone, ich muss immer krass darüber lachen, wenn er aus dem Flugzeug steigt, da ist die Frau mit dem Blumenstrauß und er sagt, nein, danke, ich habe schon gefrühstückt. Ich weiß nicht, warum ich darüber so lachen muss. Es ist so random.
Das ist echt komisch. Ist das improvisiert? Das ist so.
Oder auch in Airplane. Surely you can't be serious. I'm always serious. And don't call me Shirley.
Ja, das war, ich behaupte auch, das ist die Geburt des Comedy-Genies Leslie Nielsen. Dieser eine Gag. Also es war ja auch der Film, glaube ich, tatsächlich, ne? Zumindest seine erste große Comedy. Müsste vor Nackte Kanone gewesen sein.
Ja, ist und es auch.
Also auch vor der Serie, ich bin mir nicht sicher bei der Serie, wann die war.
Ja.
Wann war die denn? Ich habe keine Ahnung. Das war ja erst eine Serie. Ist ja egal. Aber ey, weißt du was? Das ist jetzt unfreiwillig doch eine gute Überleitung zu einer ganz anderen Figur, nämlich zu Nicolas Cage.
Mhm.
Wir haben es schon angedeutet. Good or bad Nicolas Cage in diesem Film. Für dich war es nicht drüber. Du hast gesagt 5%, bevor es drüber war.
Für mich war es richtig drüber, aber das Richtige drüber.
Ja, genau, aber drüber für Nicolas Cage. Diese Drüber-Linie verschiebt sich ja bei Nicolas Cage.
Genau.
So, da bin ich ganz bei dir. Für mich war es knapp drüber. Nee. Also nicht super viel drüber für Nicolas Cage-Verhältnisse, aber für mich war es knapp drüber. Ich versuche es festzumachen. Ich kann es momentan nur am Look festmachen. Ich würde umgekehrt dir die Frage stellen, wieso ist es bei dir nicht komplett drüber?
Ich finde, weil über den Großteil des Films hinweg hat er so eine gewisse Ruhe im Spiel. Und das, was sie mit seinem Gesicht und seiner Maske gemacht haben und so weiter, das passt halt zu dieser Art von Mensch. Du hast doch das Gefühl, der könnte laut werden, ist es aber häufig nicht und ist ja am meisten, wenn er alleine ist. Mhm. Und ich fand, dass sie das war ein ganz gutes Psychogramm von so einem Freak, muss man einfach sagen. Und es gibt ja eine Szene, wo er singt und da merkst du, jetzt ist er cagig. Jetzt ist er richtig cagig. Aber ich finde, die haben ihn da, entweder haben die richtig im richtigen Zeitpunkt wieder weggeschnitten oder gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Also er wurde da schon gedämpft, finde ich. Ja.
Ach. Für mich ist es, also Maske müssen wir jetzt gleich reden im Spoiler-Part, das geht nicht anders, das ist halt Teil des Marketings.
Ja, lass einfach Spoiler springen.
Deswegen ist es Spoiler. Lass mich nur so viel sagen, weil das ist Nicolas Cage Film, das ist kein Spoiler, er singt natürlich.
Ja klar,
und aber das hast du auch vorher schon gesagt. Ja, das habe ich auch vorher schon gesagt. Das sind so Nick Cage-Momente, die mal funktionieren können oder mal gar nicht funktionieren. Wenn das in The Rock macht, funktioniert es für mich, weil es aus der Verzweiflung der Figur heraus passiert. Und in diesem Film wirkte es für mich deplatziert, weil ich den komplett anders wahrnehme, die Figur, als er, bis zu diesem Zeitpunkt, als er anfing zu singen. Und ich habe so eine Prognose, eine Vermutung, eine Theorie. Ich wette, dass er singt, steht gar nicht im Drehbuch.
100%.
Der hat einfach angefangen zu singen und er ist ja auch der Produzent des Films. Also er hat auch Macht über diesen Film. Er ist nicht einfach nur der zweite Hauptdarsteller, er ist der Produzent dieses Films. Und da saßen alle da. in ihrem Zelt und so mit der Kamera, mit der Videoüberwachung im Zelt und dann so, ah fuck, jetzt müssen wir die Rechte kaufen. Jetzt müssen wir die Rechte von dem Song kaufen. Ich glaub ernsthaft, dass das die Überlegungen waren und dass man das ja noch nicht mehr rausnehmen kann. Wenn Nick Cage drauf besteht, dann ist das halt so. Was mich übrigens daran erinnert, ich glaube, ich habe ein Schlusswort, aber dazu kommen wir später. Ja, du hast recht, wir gehen jetzt einfach mal in den Spoiler-Part. Dann können wir darüber reden, was mich an Nick Cage äußerlich gestört hat. Oder dich vielleicht nicht gestört hat. Was hat dir denn gefallen an seinem Look? Oder wie würdest du ihn beschreiben? Fangen wir so an. Wie würdest du seinen Look beschreiben?
Sind wir im Spoiler-Part?
Jetzt sind wir im Spoiler-Part. Jetzt beschreiben wir, wie Nicolas Cage aussieht.
Boah, das ist schwierig. Ich probiere das gerade.
Darf ich ein Inception geben, wie er aussieht?
Ja, bitte.
Aufgedunsener John Voight in Heat. Die langen Haare, das aufgedunsene Gesicht, das John Voight jetzt hat. In Heat hat er noch so einen Bart, einen coolen Cowboy-Bart. Muss man sich jetzt mal kurz wegdenken. Aber ansonsten, holy moly, das ist doch einfach John Voight. Und da frage ich mich auch, warum hat er nicht John Voight besetzt, wenn Nick Cage eh nur so aussieht. Also die Maske lässt ihn auch ziemlich so, also zumindest im Backenbereich, sehr steif wirken, finde ich. Kann man machen, aber warum? Warum nicht jemand neben der anderen
aussieht? Für mich sah der schon aus wie so eine Hexe, so ein bisschen.
Ja, schon. Also er nimmt sich ja auch so, ne? Auch mit den Fingern und so. Oh, ich habe eine Frage an dich. Du bist ja sehr viel bewanderter, was amerikanisches Englisch angeht, als ich. Ja. Ich habe mich schon gefragt, warum heißt der Film überhaupt Longlegs? Und ich habe gestern erst erfahren, ich wusste das nicht, dass ein Weberknecht im Englischen Daddy Longlegs heißt.
Das wusste ich nicht.
Das also hat mir zumindest jemand gesagt, aber da das mir eine liebe Kollegin gesagt hat, die sowas weiß, ich gucke schnell nach. Ja, ist ein Weberknecht. Daddy Longlegs. Und es gibt so eine Stelle, da macht er so mit der Hand. So, die Finger so vorm Gesicht,
yeah.
Von den Augen. Das ist auch etwas, was man sieht in Trailer, in dem einen Teaser. Nee, so ein Poster oder so, ne, wo man nicht sein ganzes Gesicht sieht. Da hat er die Finger so vor den Augen. Und das sieht so aus, wie wenn man Weberknechte nachahmt. Deswegen habe ich einfach meine Vermutung, dass es Weberknecht ist. Ah, ich weiß es nicht. Und Daddy Longlegs, weil seine Beziehung so ein bisschen zur Hauptfigur. Vielleicht, keine Ahnung. Er nennt sich auf jeden Fall Longlegs und wir nehmen das jetzt einfach so hin.
Ja.
Ich finde, man merkt ja auch erst beim Singen, dass es Nicolas Cage ist.
Absolut. Nein. Ich finde, das hört man schon vorher. Ich habe schon mit den ersten zwei Sätzen gehört.
Du bist viel audifiler als ich. Ich habe ein bisschen gebraucht.
Also Cage-Stimme, die erkenne ich auf Meilen. Und ich finde seinen Look herrlich creepy. Das Ding ist, das Einzige, was man dem Film geben muss, es sieht halt nicht echt aus. Also
ja, oder?
Ja.
Viel zu steif, ich sag's doch. Das sieht nicht echt aus.
Es sieht halt aus wie eine Maske.
Ja.
Aber irgendwie ist es so ein creepy Bild, das sich in deinen Kopf auch ein bisschen einbrennt. Und ich finde es auch ganz geil, wie sie damit umgehen, dass sie anfangs ihn nie komplett zeigen, dass sie nur das Kind zeigen und ihn dann irgendwann enthüllen. Das mag ich eigentlich ganz gerne.
Aber ich muss dich da ganz ehrlich fragen, ne? Also ich meine, wir reden jetzt über seinen Look und es werden jetzt Leute hier zuhören, denen Spoiler egal sind. Ne? Ihr müsst es noch ein bisschen mehr beschreiben, weil Maske. Er sieht einfach ein bisschen aufgedunsener aus, hat eine komplett andere Nase. Du erkennst nicht, dass es Nicolas Cage ist. Du siehst es an den Zähnen und du in Verbindung, wie er redet. Ich finde, da merkt man es schon. Aber Haare so lange und weiß, so zusammen mit dieser Maske, es sieht halt 0,0 aus wie Nicolas Cage. Er bewegt sich auch anders wie ein alter Mann eher, obwohl er gar nicht so super alt sein kann, glaube ich. Da hätte man auch einen Schauspieler einfach nehmen können, finde ich, der nicht Nicolas Cage ist und der dann aussieht, wie er aussieht. Also ich sehe nicht den Mehrwert einer Maske bei Nicolas Cage für diese Rolle. Außer dem Vorteil, du denkst nicht die ganze Zeit, ah ja, das ist ja nur Nicolas Cage. Also theoretisch. Wenn du nicht weißt, dass es Nicolas Cage ist, finde ich, man könnte das gucken und denken, das ist eine andere Person. Okay.
Ja, aber genau so könnte man auch sagen, warum hat man Colin Farrell als Pinguin eigentlich in The Batman?
Bin ich aber auch genau der Meinung tatsächlich.
So, das ist ja generell eine Debatte, die in letzter Zeit häufiger aufgeht. So.
Ich finde, das hätte nicht Colin Farrell sein müssen. Ich finde das komisch, dass man da jemanden dick machen muss.
Ich finde den aber so derartig brillant. Ich finde halt, weißt du, Masken erlauben Schauspielern noch viel mehr in der Rolle zu verschwinden.
Ja, das stimmt auch wieder.
Und das ist eine ganz gewisse Kunst. Und okay. ich finde das immer wahnsinnig krass. Bis heute habe ich The Batman, glaube ich, 6-mal gesehen und ich kann nicht glauben, dass das Colin Farrell ist.
Nee, das ist echt, das ist einfach ein anderer Mensch.
Ich kann es einfach nicht glauben. Und eine Maske hilft einem Schauspieler auch noch mehr in die Immersion zu gehen. Mhm. Noch mehr. Weil der verliert sich dann richtig in Gestiken und nimmt halt dieses Kostüm an, weil das ist eigentlich Oldschool-Schauspiel. Du siehst dir ein Kostüm an und wirst eine Figur. Und es gibt halt nichts Krasseres, als dann mit deiner Stimme, mit deinen Augen und so weiter etwas zu erschaffen, eine Figur. Und ich finde, das macht Nicolas Cage ja auch ziemlich gut. Ich finde, er macht das wirklich gut. Klar, die Szene, wo er singt, da ist er ein bisschen zu cagig, aber im Gesamten ist es einer der creepigeren Bastarde, die ich in der letzten Zeit in einem Horrorfilm on screen gesehen habe.
Ja, aber ich finde das einen guten Punkt mit der Maske, dass er sich darin verlieren kann, aber ich finde, dafür entfernt er sich nicht weit genug von Cage für mich. Aber es ist auch nur so ein Bauchgefühl und es hat umgekehrt dafür gesorgt, ich sehe die Maske nur noch. Ab einem gewissen Punkt, gerade wenn die Kamera dann doch 1-2 Sekunden zu lange auf ihm drauf ist, sehe ich einen Nicolas Cage mit der Maske und ich sehe nicht mehr die Figur. Und dann finde ich es, weißt du, und das ist bei Colin Farrell nicht so.
Das stimmt.
Also das Schlimmste, was passieren kann in The Batman, dass ich mit absoluter Bewunderung den Pinguin anschaue und denke so, wie kann das eine Maske sein? Wie kann das sein? Kein Wunder, dass ihn seine Co-Darsteller am Set nicht erkannt haben. Die wollten ihn wegschicken, weil sie dachten, was macht diese Person hier? Und es wundert mich 0,0, weil es ist einfach absolut echt. Und es ist auch echter als ein paar Vergleiche. Beispiel Vincent D'Onofrio als Daredevil. Nicht als Daredevil, sondern in Daredevil als Kingpin. Fantastisch, gerade in der ersten Season vor allem. Aber der hat seitdem extrem abgenommen. Und jetzt machen sie auch so ein Fatsuit auf ihn drauf. Und ich finde, das sieht man seit den MCU-Filmen, Serien. Ich finde, das sieht man, dass er nicht mehr übergewichtig ist. Ob es jetzt am Halspartie ist oder wenn er sich bewegt, dass sich die Kleidung und das Darunterliegende so falsch mitbewegt. Mhm. Als hätte sich jemand ausgestopft, statt dass es wirklich authentisch ist, so wie bei Colin Farrell. Das finde ich halt, sowas reißt mich manchmal einfach aus der Immersion raus. Und so ähnlich ist es dann auch bei Longlegs.
Aber jetzt sprechen wir mal über die zweite Komponente des Films, dass es nicht ein reiner Manhunt-Film ist, sondern es ist tatsächlich ein okkulter Film mit übernatürlichen Fähigkeiten. Und das ist das, was ich davor sagen wollte. Sehr häufig in Frames sind dämonische Figuren versteckt. Das ist das, was ich davor sagen wollte. Am Fenster siehst du es mal, dass der Schatten das wirft und so weiter. Das ist ganz cool.
Wo sie im Haus zu Hause
da
ist.
Und also, da unter anderem.
Da sieht der, da habe ich auch so aufs Fenster geschaut, aber sieht man da jetzt was oder nicht? Aber nee, aber ist es definitiv sagbar, dass da was steht oder soll das nur so aussehen?
Nee, es ist häufiger. Also ich muss die noch ein zweites Mal gucken. Der Film hat natürliche Aspekte, weil Nicolas Cage mordet in Anführungsstrichen nach dem Book of Revelations. Und fand ich auch krass, dass sie das endlich mal richtig sagen, weil in anderen Filmen sagt man immer Book of Revelation. Es ist aber Book of Revelations, Plural. Und einer der wenigen, die es richtig machen. Und im Grunde genommen, das hat mich auch sehr an eine Hannibal-Episode erinnert, er begeht die Morde nicht. Aber der Familienvater begeht immer die Morde, tötet das Kind kurz vor dem 9. Geburtstag und auch noch die Mutter und dann sich selbst. Und das ist die Sache. Warte mal ganz kurz. Ups, ich glaube, ich habe es jetzt gerade falsch gesagt. Ich muss mal schauen. Nee, The Book of Revelation, nicht Revelations, weil in anderen sagen sie immer Revelations und das ist eigentlich The Book of Revelation. Das habe ich selber gemacht. Aber hier sagen sie es richtig, ja. Mhm. Und es gibt sogar eine Szene, wo das adressiert wird, wo sie das korrigiert. Und es stellt sich heraus, dass erstens, sie hat ja so ein geknicktes Verhältnis zu ihrer Mom, dass die Mom eigentlich die Komplizin ist von Longlegs. Und das sind beide Satanisten. Aber das Krasse ist, deren satanistischer Okkultismus funktioniert. Also sie haben wie solche hypnotisierenden Avatar-Puppen, die das in Menschen hervorrufen. Und wenn ich es ausspreche, klingt das krass albern natürlich.
Ich find's auch albern. Aber weißt du, warum ich es albern finde? Weil es aus dem Hut gezogen ist. Also Hereditary zum Beispiel baut ein Lore über den ganzen Film über hinaus auf. Macht ja im Prinzip dasselbe Hereditary am Ende. Ne? Am Ende ist es Satanismus und okkultisch. Aber okkult, so. Am Ende ist es okkult. Aber es baut wirklich von Anfang an auf und lässt auch die komplette Handlung bis dahin so in einem komplett anderen Licht erscheinen. Und was der Film macht ist, ey, guck mal, die Mutter, die ganze Zeit super creepy ist, die ist wirklich creepy. Und jetzt ist hier auf einmal Satanismus. Weil bis hierhin haben wir, bis Punkt X, haben wir einen geilen einen geerdeten Manhunt-Film erzählt, der so passieren könnte. Auch so Hannibal-mäßig. Also es wirkt okkult, aber es ist halt nicht übernatürlich. Bis zu Punkt X. Wobei relativ schnell klar wird, das kannst du nur noch mit Übernatürlichem erklären. Und so ist es dann auch. Und die Erklärung wirkt dann wie ein großer Exposition-Dump, der sich nicht natürlich anfühlt. Weißt du?
Das ist das Einzige, was ich dir gebe. Ich fand es ganz cool, dass sich herausstellt, dass sie das kleine Mädchen vom Anfang ist und sie ihn schon begegnet
ist. Das fand ich so hart obvious. Das habe ich so gefühlt gewusst nach 10 Minuten, dass es sie ist.
Was ich doof fand, war, dass es diesen Exposition-Dump noch von der Mutter gab, dass du so ein Flashback kriegst, wo es dir gesagt wird. Das ist immer zu viel und das ist ja wirklich oldschool, weil wenn du den originalen Psycho guckst, und da verstehe ich dann auch Tarantino, dass der im Remake nicht mehr drin ist. Psycho ist in einer Hinsicht schlecht gealtert. Mhm. Und zwar am Ende, wenn sich herausstellt, dass Norman Bates der Killer ist und die Mom ist, ja, wird einem ganz lange multiple Persönlichkeitsstörung überhaupt erst erklärt, was das ist. Weißt du, als wäre das so was komplett Neues, was niemand kennt. Ja, aber damals war es halt auch so, weißt du? Aber wenn du den heute guckst, denkst du, ja, ich hab's verstanden so.
Aber es gibt einen Unterschied. Es gibt einen Unterschied zu Longlegs. Der Unterschied ist, im Psycho ist der Fall schon gelöst und das Ende ist da und dann reden die Polizisten darüber, was eine multiple Persönlichkeitsstörung ist und so weiter und so fort. Da ist schon alles vorbei. Und hier ist es so, wir haben jetzt das Finale, jetzt erklären wir dir ganz kurz, was du eigentlich die ganze Zeit gesehen hast und es hat nichts mit dem zu tun, was du bisher wirklich gesehen hast und jetzt kommt das Finale und dann ist Schluss. Und dann denkst du, hä? Wollt ihr mich verarschen? Ab dem Moment wurden auch die Charaktere für mich nicht mehr greifbar. Nur mal ein Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel. Ist ja eigentlich eine super creepy Szene. Sie ist bei dem Polizisten zu Hause, bei seiner Frau, bei dem Kind. Die Frau zum Beispiel und der Polizist, die spielen super. Ne? Super gecastet, beide. Auch wie die Frau halt diesen Wahnsinn in den Augen hat. Und sie sagt aber so schon, wissend, dass sie jetzt sterben wird, sie geht jetzt in die Küche mit dem Messer oder so und er nimmt das Messer und geht hinterher, irgendwie sowas. Also es ist klar, was passieren wird. Es ist jedem klar. Es ist selbst den Opfern klar, dass sie jetzt sterben werden, ne? Und trotzdem sitzt die Polizistin da und guckt die nur an. Und ich denke so, hä? Jetzt erschießt den Mann, bevor er seine Frau und das Kind umbringt. Was ist denn mit dir los? Du weißt doch, was passieren wird.
Naja, ich denke, das war bei ihr halt auch sowas. Es hat bei ihr dieses Trauma wachgerufen, dass das alles wahr ist. Und sie wird gerade konfrontiert mit etwas Übernatürlichem und sie kann es gar nicht fassen. Das ist wie die Szene bei Smile, wo ihr die Therapeutin gegenüber sitzt. Das ist gar nicht ihre Therapeutin, das ist dieses Monster. Da bist du halt auch so Shell-Shock. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das finde ich nicht so schlimm.
Ja, aber bei Smile in der Szene weiß sie ja nicht, was sie tun soll.
Ja.
Und hier ist es so, ja okay, die sind jetzt besessen und er wird sie jetzt umbringen und das wird jetzt definitiv passieren.
Ja.
Und du denkst so, der macht doch was.
Ja, aber
der bringt doch jetzt seine Tochter um und seine Frau. Also jetzt mal alles Übernatürliche beiseite. Du bist eine FBI-Agentin, die geschworen hat, Leben zu schützen. Und du scheiterst schon an dieser Challenge. Also ich bin wirklich, das ist so ein Moment, wo ich mal die Leinwand anschreien will, dass die Leute sich gefälligst, dass sie was tun sollen. Und den gucken sie nur doof. Und so ist es ja da wirklich. Er guckt sie nur doof. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe ja noch Micah Monroe gelobt, weil sie kann besonders cool doof gucken. Aber jetzt bitte. Das ist so ein Ende, das ist so richtig unbefriedigend dann, weißt du? So richtig hart unbefriedigend. Und kurz danach ist der Film ja auch vorbei. Sie macht so, und jetzt bin ich Badass und jetzt schieße ich dieser Puppe in den Kopf. So, was?
Und die Munition ist alle.
Ach stimmt, das auch noch. Ach. Das ist schon wieder verdrängt. Nee, das fand ich wirklich. Und dann werde ich in die Credits entlassen und dann so. Und das war so richtig abwertend für mich, für den Film nochmal so als Ganzes.
Du scheinst ihn ja wirklich nicht gemocht zu haben.
Weißt du, das Ding ist, ich habe ihn auf Letterboxd 3 von 5 gegeben, 3 von 5 Sternen, weil er technisch halt gut gemacht ist. Ich habe es versucht auch herauszuarbeiten, die Kamera ist halt gut, überhaupt dieses 90er-Feeling nochmal so zurückzubringen, einfach ist gut. Auch wenn es sehr prätentiös und geklaut ist, aber es ist gut. Ach, der ganze Rest, also ich habe auch versucht, ich habe eine ganz kurze Review gemacht, eher so eine Gag-Review, aber dass ich allein schon mit Nicolas Cage nicht zufrieden bin, dass mich das aus dem Film reißt, habe ich, glaube ich, ganz gut rübergebracht. Und so ist es halt bei diesem Film. Ich habe 3 von 5 gegeben, was besser ist. Also ich sag mal so, wenn der Film nicht dieses Handwerk hätte, das er hat, hätte ich den viel schlechter bewertet. Dann hätte ich ihm 2 gegeben, höchstens. Vielleicht 2,5. So, wenn es wirklich jetzt viel schlechter gefilmt und gespielt wäre. Ist er aber nicht, deswegen hat er eine 3-Sterne-Wertung verdient. Aber ich kann nur eingeschränkt empfehlen. Da muss man halt richtig Bock drauf haben und muss sich drauf gefasst machen, dass man das alles doof findet am Ende.
Ich fand den super, ich bleib dabei. Ich fand den richtig stark. Ich fand den atmosphärisch. Ich fand, es war ein guter Throwback-Film. Ich glaube, Leute, die wirklich erwarten, das ist ein absoluter Gamechanger, die werden enttäuscht sein. Das habe ich aber auch nicht erwartet.
Das habe ich nicht ganz erwartet, aber
für das, was er ist, ich hatte mega, und ich würde mich nicht mal wundern, wenn der auf der Top 10 meiner Favorites dieses Jahr landet.
Das habe ich schon rausgehört aus deiner Video-Review,
dass das so gehen wird. Aber so zwar im unteren Teil.
Ich wollte gerade fragen, darf ich dich fragen, wie du den einordnest? Also jetzt mal, du hast Late Night with the Devil jetzt als den, das hatte ich dich schon mal gefragt, du hast noch keine definitive Antwort.
Late Night with the Devil mag ich trotzdem mehr.
Den magst du mehr.
Ja, weil Late Night with the Devil ist für mich allein so ein neues, frisches Konzept. Und ich hatte, ich stehe halt auch auf dieses Fun-Horror-mäßige, wo das Publikum so wirklich Teil davon ist. Du siehst gerade etwas, was du in dieser Form nicht gesehen hast, und der Film hat so Spaß mit dem Konzept, weißt du?
Aber ist dann Alien Romulus für dich besser oder schlechter als Long Legs?
Da muss ich drüber nachdenken. Ich weiß das zweite Mal bei Romulus im Kino. Ich habe den jetzt noch im IMAX gesehen, was ich krass empfehle. So, ich war mit einem Kumpel drin, der ist auch ein großer Filmfan, aber der ist natürlich nicht so wie wir und macht das nicht beruflich und guckt nicht täglich irgendwas. Und der hatte den Spaß seines Lebens, muss ich sagen. Und der liebt halt Alien und Aliens. Und danach ist es für ihn schwierig. Also den Rest ist für ihn mehr Hit oder als Miss, obwohl er überraschend auch eine Liebe für Prometheus hat.
Ja, aber so überraschend finde ich das immer nicht. Ja. Wenn man das ein bisschen trennen kann von Alien-Filmen, gibt es viele Fans von Prometheus.
Ja, ich bin ja auch einer davon.
Ja, ich ja auch. Haben wir ja auch ausgiebig diskutiert schon. Also auch da wieder den Alien Romulus Podcast empfehlen und will ich dich empfehlen, und unseren Prometheus Podcast sowieso, alle Alien, wir haben ja alle Alien Filme inklusive Spin-offs besprochen. Ich bleib dabei, das ist einer unserer besten Podcast-Reihen, die wir je gemacht haben.
Das stimmt. So. Und ich mochte auch Indiana Jones Sachen sehr gerne.
Ja, finde ich auch.
Die haben Spaß gemacht. Ich finde, wir sollten als nächstes Mission Impossible machen.
Das habe ich dir ja vorgeschlagen vor 2 Jahren oder so.
Ja, aber nächstes Jahr kommt wie Dead Reckoning 2 davor schaffe.
Ich bin komplett bei dir. Wir machen genau das. Wir machen jeden einzelnen Mission Impossible Film als Road to Mission Impossible quasi.
Finde ich gut. Weil das ist ja auch das Finale, glaube ich.
Ja, genau. Soll ja das Finale sein. Wer weiß, wie oft sie nochmal Tom Cruise
aus dem Cockpit zerren. Der letzte hat underperformed. Also jetzt könnte es passieren.
Ja, aber du könntest auch einen Film billiger machen.
Ja.
Also ich verstehe halt nicht, dass beide so overbudget sind. Der neue auch. Klar, der erste in Covid gedreht und so, verstehe ich noch ein bisschen. Also der erste, Teil 1 von Dead Reckoning. Der zweite heißt jetzt schon nicht mehr Dead Reckoning Part 2, soweit ich weiß, damit sie sich ein bisschen von dem Flop lösen. Bin gespannt, wie er dann heißen wird.
Aber es kannst du nicht bringen, wenn der Part 1 heißt.
Ja, die ändern das im Nachhinein, glaube ich. Ja. Also wenn sie es nicht schon gemacht haben. Ich müsste nochmal bei Paramount Plus reinschauen. Es kann sein, dass da nicht mehr Teil 1 steht. Da steht jetzt nur noch Dead Reckoning. Da heißt jetzt, glaube ich, nur noch Dead Reckoning, wenn ich es noch richtig weiß. Und der zweite, also was schon ein bescheuerter Name ist. Was ist denn Dead Reckoning? Also das ist ja, wo sind wir denn? Sind wir wieder in den 80ern, wo ein James-Bond-Film Hauch des Todes heißt und keiner weiß, was das bedeuten soll? So, das ist ja so austauschbar wie ein Italo-Western-Name, weißt du? Also, ich verstehe das nicht. Gib dem gefährlichsten Namen, den sich Leute merken können, weil er Sinn für die Handlung ergibt. Bei Fallout ging das ja auch noch, einigermaßen. Oh, nukleare Bedrohung. Gut, ist bei jedem zweiten Agentenfilm so, aber wir wissen wenigstens, dass wir einen Fallout verhindern wollen. Und wenn dazu Bilder siehst, wie Nicolas Cage einfach fällt, dann hat das ja auch irgendwie so eine Assoziation. Oh, Fallout und Fallen. Ach, keine Ahnung. Ja, aber das ist doch eine witzige Idee. Lass Mission Impossible machen. Aber das ist ja noch ein bisschen hin. Mhm. Vielleicht finden wir ja noch was anderes, über das wir reden wollen. Mhm. Bis dahin. Was sich anbietet.
So. Ja, 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 ja.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren, weil ich wüsste nicht, wie ihr sonst also immer auf dem neuesten Stand bleibt. Vergesst auch nicht, den neuen YouTube-Kanal von Eve zu abonnieren. Believe, da geht jetzt schon tierisch durch die Decke. Da gibt es auch ein Longlegs-Video und es gibt ein Alien Romulus-Video.
Ich bin total schockiert, also wie der zurzeit ankommt. Ich habe das ja nicht kommen sehen. So gar nicht. Also uff.
Ich war mir klar, dass du bei den Aufrufzahlen sehr schnell dort bist, wo du warst, aber dass das so schnell geht, also wirklich die erste Woche, und dass du dann schon die Hosen nicht mehr anhast, das hätte ich nicht erwartet, dass es so schnell geht alles. Also wenn ihr euch fragt, warum Eve keine Hosen mehr anhat, weil ihr so viel auf seine Videos klickt,
yeah,
dann sehe ich seine Longlegs.
Yeah. So. Du hast ein Schlusswort, ne?
Ich hab tatsächlich, mir ist ganz schnell eingefallen, wie wäre es, wenn ich einfach den guten Community-Dialog copy-paste und einer von uns beiden ist jetzt Shirley und einer ist Abed.
Dann bin ich Abed.
Das war mir so klar. Okay, dann bin ich jetzt Shirley. Maybe he's just good in good movies and then acts crazy in crap to make drug money.
But is he good or is he bad? Every actor is something. Robert Downey Jr., good. Jim Belushi, bad. Van Damme, the good kind of bad. Johnny Depp, the bad kind of good. There's a spectrum, and Cage is on it.